Ja, mit Sicherheit ist ja auch, wenn du mal zum Beispiel diese ganze Gen Z-Debatte zum Beispiel eben mal, die finde ich super interessant, damit sollte man sich mal auf alle Fälle beschäftigen. Oder ist ja auch, wenn du jetzt eben mal Agenturgründer siehst, eben mal, wenn du da mal, lass uns mal bei dem Zeitraum von 2 Jahren bleiben, das reicht ja schon, das sind ja wie Hundejahre in der Online-Marketing. Weil wenn du vor 2 Jahren halt mal guckst, eben halt, wie da so eine klassische Agenturgründung aussah und eben auch wieder so Agenturleben und sowas aussah, das ist ja heute auch komplett halt irgendwie anders. Eben halt eben da irgendwie sind viele junge, talentierte Menschen halt irgendwie unterwegs, irgendwie, die Gott sei Dank auch mittlerweile immer stärker ernst genommen werden, eben halt, was die da machen, weil die machen richtig tolle Sachen. Total. Und vor allem bringen die diese Innovation in den Markt, die Branche einfach braucht, weil die auch ihre Zielgruppe und die Empfänger halt von den Werbebotschaften, von dem Content.
Total.
Halt auch am besten kennen. Also das ist alles immer in Veränderung oder so eine permanente Disruption.
AdStars, 100% Social Media, 100% schlau. Der AdSlam Podcast mit Themen rund um Facebook, Instagram, TikTok und mehr. Hier erfährst du, wie du mit Social Media deine Business-Ziele erreichst und dein Unternehmen erfolgreich vermarktest.
Okay, da sind wir wieder, ihr Lieben. Es geht tatsächlich ab in die nächste Folge. Und wir haben einen Special-Gast wieder dabei. Ich freue mich sehr. Rolf.
Hallo.
In alter AdStars-Manier. Warum ist es eine saugute Idee, mit dir über Marketing zu sprechen?
Jetzt sage ich das Gleiche wie die Gäste in meinem Podcast. Ja, irgendwie, weil du mich eingeladen hast. Und wahrscheinlich, weil du das für eine gute Idee hältst. Irgendwie erstmal irgendwie danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ist auch so eine Standardantwort eigentlich.
Ja.
Ich bin bei OMR Education und darf da seit 6 Jahren mich theoretisch mit Online-Marketing beschäftigen. Und ich mag das sehr.
Ja, und das war ja auch ein bisschen das, was wir im Vorfeld besprochen haben, dass ich glaube, dadurch, dass du dir das seit 6 Jahren quasi anhörst und mittendrin bist, auch wenn du es in der Praxis nicht immer alles umsetzt, du sehr viel weißt. Vielleicht weißt du nicht, wie man es dann, nehmen wir mal jetzt so eine Lookalike-Audience, dass du nicht weißt, wie man sie einsetzt, aber du weißt, warum sie gut ist, zum Beispiel im Facebook, in der Facebook-Ads-Welt.
Ich könnte sie wahrscheinlich nicht einstellen, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich dir eine Viertelstunde lang erklären, warum das eine saugute Idee ist, damit zu arbeiten.
Siehst du? Manche Marketer machen auch nur das.
Das reicht ja schon.
Manche sagen, im Marketing reicht doch, dass ich dir das erkläre. Umsetzen weiß ich selber nicht, wie es geht.
Nee, ist aber auch so. Also macht irgendwie unglaublich viel Spaß, überall in mir reinzugucken. Und ich glaube, das ist unser Vorteil. Wir müssen es ja nicht selber machen. Also eben mal, das ist ja immer was anderes. Das merke ich zum Beispiel selber, wenn ich ein Newsletter eben halt für den OM Education Newsletter halt irgendwie schreibe. Ist was komplett anderes, sich über E-Mail-Marketing theoretisch Gedanken zu machen und zu sagen, ja, natürlich muss eine Betreffzeile aussagekräftig sein. Natürlich musst du so und so viel länger haben. Dein Content muss Mehrwert schiffen, bra bra bra, immer den ganzen Kram, aber das dann immer nachher selber zu machen, obwohl es auch mein Job ist, eigentlich Content zu produzieren und damit zu arbeiten, das ist ein himmelweiter Unterschied und deshalb ist es eine sehr angenehme Position, von der Seitenlinie aus zuzugucken.
Total. Apropos Content, den du selber produzierst, wie kamst du dann darauf zu sagen, dann mache ich jetzt mal einen Podcast?
Das ist halt OMR. Den Podcast gab es vorher schon. Wir sind ja zu dritt auf dem Podcast-Format, also André Alpa, Tarek Müller und ich bei OMR Education. Den Podcast gab es schon, den hat André vorher alleine gemacht. Das ist das Format, was ihr auch kennt, also dieses Ask André mal, wie es jetzt heißt, hieß vorher Ask OMR. Das war das gleiche Format, dass eben halt irgendwie Userinnen und User oder Hörerinnen und Hörer halt Fragen schicken und André sich dann für die Episoden Fragen aussucht oder thematische Schwerpunkte halt irgendwie setzt und die dann zusammen mit einem Team halt beantwortet. Und das lief dann ungefähr so ein Dreivierteljahr. Ich glaube, so 34 Episoden waren das dann. Und dann hatten wir einfach mal die Idee, damals haben wir die Deep Dives noch analog gemacht. Also das also nebenan, dass das eben halt Präsenzveranstaltung war, war ja noch alles vor Corona. Also wir reden über das Jahr 2018. Dass wir einfach gesagt haben, ja, die Experten sind ja eh da, wie du ja auch, wenn du mal bei uns vorbeigekommen bist. Warum dich nicht in eine Podcast-Kabine setzen und da halt mal was aufnehmen? Und dann haben wir angefangen, damit rumzuspielen. Das war dann Episode 35, das war dann der erste. Und jetzt sind wir bei, ich weiß nicht, wann ihr das ausstrahlt, aber aktuell sind wir bei 247.
Das ist Wahnsinn. Und das macht ihr jede Woche? Also du versuchst jede Woche einen Podcast aufzunehmen oder sogar noch mehr?
Genau, also wir senden jede Woche, also jeden Montag kommt eine neue Episode raus, wechseln uns dabei den Formaten ab. Also wir machen einmal im Monat das Ask André Format, dann in allem ungefähr 6 Wochen machen wir eine Think with Tarek Episode, das ist dann das, wo ich Tarek Müller interviewen darf und er sich da halt ein Thema aussucht, was ihn gerade umtreibt, was für ihn relevant ist, oder er bringt ihn manchmal aus seinem Team mit und die Wochen halt dazwischen, die fülle ich dann halt mit Interview-Talks zum Thema Online-Marketing-Wissen, also einfach Education.
Ja, und das haben wir jetzt ja live mitbekommen, weil wir waren ja gestern auf einem Event zusammen und da warst du ja quasi auf der Suche nach neuen Themen, richtig? Also jetzt nicht nur für den Podcast, aber du wolltest quasi schauen, was ist denn da gerade so auch noch relevant, um zum Beispiel neue Gäste einzuladen oder neue Inhalte für irgendwelche anderen Formate zu finden,
oder? Genau, das ist eigentlich das Kernelement meines Jobs. Also das habe ich den besten Job der Welt und irgendwie mache den halt auch so gerne. Also ich darf mich mit Content- und Produktthemen bei OM Education halt beschäftigen und da gehört es natürlich dazu, zu überlegen, was ist da gerade in der Szene los, was gibt es da für spannende Cases, für neue Gesichter auch, eben halt, die man halt mal kennenlernen kann, mit denen man irgendwas machen kann. Sei es ein Report, halt ein Deep Dive, irgendwie können wir den irgendwo anders benutzen auf dieser OMR-Plattform. Also nicht benutzen, sondern einsetzen.
Ja, ja.
Es ist ein spannender Podcast-Gast. Da muss man einfach mal aus dem eigenen Saft mal rauskommen, aus der eigenen Bubble. Und dafür sind so Events natürlich auch ganz praktisch. Total.
Wie bist du zu OMR gekommen? Also warst du schon immer auch ein wissbegieriger Mensch? Oder?
Und hattest du einen Marketing-Background?
Ja. Gar nicht. Ich glaube, ich erzähle die Geschichte sehr kurz, weil ich glaube, das wird nämlich das...
Ach, wir können so 3-4 Folgen aufnehmen, wenn du magst.
Nee, ich bin von Haus aus bin ich eigentlich Journalist. Habe ein ganz normales irgendwie bei einem Fachmagazin ein Printvolontariat gemacht. Habe dann länger für eine Agentur gearbeitet, war dann als Freelancer unterwegs und hatte damit Online-Marketing irgendwie indirekt was zu tun. Also bei der Agentur habe ich ein bisschen Social Media gemacht, Websites gebaut, also da so PR und Öffentlichkeitsarbeit, so, da so diesen digitalen Part mal so gemacht. Und dann kam es dazu, dass meine Schwägerin bei OMR arbeitet und die hat mir 2016 ihr Family and Friends Ticket geschenkt. Und dann saß ich da vor dieser großen Bühne, dann kam zuerst Scott Galloway, der seinen Vortrag als Adele gehalten hat. Was ich unglaublich faszinierend fand, also auch inhaltlich jetzt nicht nur sein Adele-Auftritt.
Ja, ja, okay.
Und dann hat Philipp Westermeier, später Roland Eisenbrand, den Chefredakteur von OMR, auf die Bühne geholt. Und die beiden haben da über Inhalte gesprochen. Und das fand ich so faszinierend, dass es da halt um Mehrwert und um Inhalte geht und halt nicht nur um irgendwelche Show-Effekte. Und also ihr kennt ja alle diese Vorträge, die du eben halt dann immer auf Konferenzen hörst, die einfach inhaltsleer sind. Und das hat mich einfach unglaublich begeistert, in diese bunte digitale Welt halt in mir reinzuspringen. Dann hatten die auch gerade eine Redakteurstelle frei für die Daily-Redaktion. Auf die habe ich mich dann beworben. Weste hat mir dann noch im Vorstellungsgespräch gesagt, dass er da kein Potenzial sieht. Und also war die Geschichte da eigentlich schon vorbei gewesen.
Nett.
Und dann hat mich da, damals war ich irgendwie freier Journalist, hatte so ein kleines Redaktionsbüro. Und dann hat irgendwie ein paar Wochen später hat irgendwie Tom, den du ja auch kennst, irgendwie von Tom Steinelt irgendwie angerufen, der anfing, diesen Education-Bereich bei OMR dem aufzubauen. Und die haben halt einen Irren gesucht, der denen einen Snapchat-Report schreibt. Das war damals der heiße Scheiß Snapchat.
Krass.
Also irgendwie. Ich habe dann einfach Ja gesagt.
Sehr gut.
Wusste damals nicht so richtig, was eine KPI ist. Habe mir dann übers Wochenende Snapchat beigebracht und habe dann, glaube ich, Montag ein Konzept vorgestellt und dann das Ding geschrieben.
Witzig.
So. Und dann ist, also deshalb ist OMR so meine kleine persönliche Cinderella-Story. Und deshalb brenne ich auch so für diese Education-Themen. Also man kann das alles lernen. Also bin vorher 3 Stunden lang zum Teil zu meinem alten Arbeitsplatz gependelt. Also 3 Stunden Krass. Zeit am Tag irgendwie Podcasts zu hören, habe Marketing-Podcasts angefangen zu hören. Und darüber, du kannst das alles lernen. Also das ist ja keine, das wisst ihr selber von eurem Berufsalltag. Das ist ja kein Hexenwerk. Also
Und vor allem ist das ja auch irgendwie so ein Thema, dadurch, dass das durch ganzes Online-Dasein entstanden ist, nicht so ein Ding, was du ja wie bei anderen Berufen oder anderen Sparten irgendwo lernst. Also es ist ja wirklich was du dir eigentlich selber beibringst. Jetzt kommt es so langsam in den Unis und sowas an, ne? Immer mehr, klar. Aber damals hat sich das jeder auch selbst beigebracht, ne?
Ist ja auch heute noch so. Also wenn du guckst, immer so diese neuen Trends, die bei TikTok halt eben entstehen und was, die sind ja so schnell, da kannst du ja gar nicht eben halt als Lehranstalt oder so irgendwie theoretisch halt was gegensteuern. Und das versuchen wir ja eben halt mit Education. Das sind da ja auch mittlerweile über 70 Leute bei OMR, die sich nur mit dem Fort- und Weiterbildungsbereich eben halt irgendwie beschäftigen dürfen. Und da irgendwie erstmal irgendwie Grüße ans Ganze, ans beste Team der Welt.
Jawohl.
Hat unglaublichen Spaß mit euch und irgendwie ist einfach Wahnsinn, was wir da zusammen mal auf die Beine stellen dürfen. Ja. Und vor allem, es hilft auch den Leuten, das finde ich immer doch cool. Und und da kommt jeder natürlich ins Spiel. Das funktioniert nur durch so Experten wie euch eben halt in der Zusammenarbeit, die dann da bereitwillig ihr Wissen teilen. Und das finde ich so geil an dieser Online-Marketing-Szene. Also wenn du mal in andere Branchen reinguckst, da wird ja viel alleine vor sich hingearbeitet. Ja. Und das ist ja eigentlich auch so ein, jetzt wird es wahrscheinlich Leserbriefe geben, so dieses typisch deutsche Phänomen, so mit, das ist meins, das will ich halt nicht teilen. Das ist in dieser Digitalszene halt ja nicht so. Also ihr stellt euch ja nicht auf einem Bühne und sagt, ich bin der Geilste und das ist halt mein Hack, sondern guckt mal, das habe ich Tolles gemacht, das hat super gut funktioniert, lernt doch davon und vielleicht können wir das zusammen besser machen.
Ja.
Und das kenne ich in keiner anderen Branche, also dieses Kollaborative und das finde ich auch sehr angenehm.
Stimmt, ja. Also gefühlt hat sich das aber auch verändert, oder? Das war nicht immer so. Also ich kenne auch die Marketing-Gurus, wo man auch mal das Gefühl hatte, die kennen dann irgendwie einen Umweg und dabei ist es halt nicht so. Also gerade heute würde ich sagen, Marketing oder vor allem unsere Disziplin ist halt viel Handwerk und viel Ausprobieren und auch scheitern und neue Sachen ausprobieren und dann mal Erfolge feiern und das sehe ich genauso. Das ist ja eigentlich das Tolle. Ich find, und ich habe das immer auch schon gesagt, das ist nichts, was du geheim halten musst, sondern da steckt viel Arbeit dahinter. Zeig das lieber, erklär das gerne und dann freuen sich doch alle daran. Ne?
Ja. Also,
genau.
Was ist deine persönliche Lieblingsrubrik, wenn es die gibt, aus dem Online-Marketing, wo du sagst, dafür brenne ich irgendwie am meisten oder das interessiert mich am meisten? Gibt es das oder?
Boah, das ist schwer. Ja. Also einfach, weil das ist ja auch das Tolle an meinem Job. Ich kann ja alles mal ausprobieren und halt mir mal angucken oder so. Und eigentlich hängt ja auch alles zusammen, wenn man mal ehrlich ist. Also du kannst ja
voll,
nicht,
das stimmt.
Du kannst nicht nur sagen, du bist ja nicht nur geil in Meta, sondern dann bist du ja auch ganz schnell eben halt woanders und dann irgendwie bist du ja auch sehr schnell im, du machst ja Meta erst, um ein Ziel zu erreichen, dann bist du sehr schnell im E-Commerce. Dann bist du dann auch sehr schnell bei anderen Datenthemen, dann bist du sehr schnell im Bereich CRM. Also ich finde dieses, was ich daran am spannendsten finde, ist, wie schnell sich das verändert und wie schnell man da neue Dinge lernen muss oder kann. Und vor allem auch, wie schnell man Technologie implementieren kann. Sieht man jetzt ja auch mit dem ChatGPT und OpenAI und sowas eben halt irgendwie. Davor kannst du ja nicht weglaufen. Da ist ja nur die Frage halt, wie kannst du das, oder muss man ja auch nicht, also gibt ja keinen Grund dafür. Ist ja nur die Frage, wie kannst du das sinnvoll einsetzen?
Ja, total. René, du hast bestimmt auch eine mega smarte Frage, die du unbedingt stellen willst.
Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung mit einher, weil wir hatten jetzt in der letzten Folge mit dem Thomas Grabner gesprochen, der hat super coole Inhalte zu E-Mail-Marketing mit uns geteilt. Und das ist ja quasi genau das, was du quasi tagtäglich dann mitbekommst aus allen Bereichen. Gibt es da irgendeinen Bereich, wo du vielleicht für dich selber auch so Interesse dran hast, dass du das, was du dann quasi mit deinen Podcast-Gästen besprichst, auch irgendwie für dich nutzen kannst? Oder sagst, okay, ChatGPT ist jetzt gerade mega spannend. Kannst du das irgendwie so für dich dann privat oder so auch nochmal benutzen?
Wir tragen natürlich das Wissen, was wir ja eben halt dann auch nicht nur durch den Podcast, sondern eben mal durch alle Produkte eben halt, die wir ja haben oder generell die ja auf der ganzen OMR-Plattform eben halt ja auch generiert werden, die tragen wir natürlich auch ins Team. Also, dass wir eben halt ja irgendwie dieses Wissen dann ja auch nutzen, um unsere eigenen Kanäle eben halt auch zu verbessern, um davon eben halt dann auch profitieren. Also, wir lernen ja auch, sind ja nicht nur Content-Produzenten, also sind bei Gesamt-OMR, glaube ich, arbeiten mittlerweile über 400 Leute. Da sind natürlich auch eine ganze Menge Marketer dabei, eben halt in den unterschiedlichsten Bereichen. So für mich privat muss ich es ja nicht nutzen. Also wie zum Beispiel auch irgendwie meine Lieblingsplattform ist halt wie LinkedIn, das ist für mich immer ein Arbeitswerkzeug. Also mein Ziel ist es ja nicht, eine Personal Brand aufzubauen und dann irgendwann mal mein Gesicht auf Kaffeebecher zu drucken und so.
Was wäre eine Idee?
Das kaufen. Eben halt, das ist genau dafür da, so tolle Leute halt wie euch zu finden, irgendwie mit denen halt in den Austausch zu kommen, eben halt Wissen zu teilen, da Nachrichten auszutauschen und das ist so mein Ziel halt irgendwie, wenn ich da unterwegs bin, auch wenn ich da Content halt irgendwie reinkippe. Ja. Das sind ja keine Sales-Pitches oder irgendwie, guck mal, das habe ich heute gegessen oder das ist ein tiefschweifender Gedanke, wo ich mir denke, das muss das Internet wissen, sondern
am Ende ist es Arbeit, du siehst es dann schon, dass du nutzt LinkedIn genau dafür, aber es macht dir halt auch Spaß, das hast du ja gesagt.
Ja, dieses ganze Thema macht mir Spaß, also ist ja auch, Arbeit ist ja auch immer so die Frage, so quasi, wenn ich beim Kochen irgendwie einen Podcast über Online-Marketing höre, ist das Arbeit ja oder nein, für mich ist das keine Arbeit, richtig, also weil es mir einfach Spaß hat, es interessiert mich, also ich bin, genau, ich glaube irgendwie, die richtige Formulierung ist eben, ich bin vollkommen intrinsisch motiviert auf diesem Thema.
Ja, sehr gut.
Gab es denn, also du sagst jetzt, alle Bereiche sind irgendwie super interessant, gab es denn irgendwie ein Ereignis oder vielleicht irgendwo, keine Ahnung, als Snapchat kam, war das für dich so wow oder irgendwas, so ein, was passiert ist, was Neues irgendwie rausgekommen ist, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis geblieben, das war irgendwie damals
so ein krass. Quasi ein Marketing-Ereignis. Ja, so ein
Marketing-Ereignis.
Eigentlich sind es genau solche Sachen, wie als Snapchat auf den Markt kam. Da war auf einmal eben halt, wurde dann irgendwie Marketing neu gedacht. Dann alles, was man so unter dem Thema iOS 14 halt zusammenfassen kann. Also was ja euren Job auch unglaublich schwer gemacht hat, weil ihr gar nicht mehr seht oder weniger seht einfach. Ja. Was eine ganze Disziplin verändert hat. Also wenn du jetzt einmal guckst, hätten wir vor 2 Jahren hier gesessen, hätten gesagt, wie macht man geile Facebook- oder Instagram-Ads?
Das wäre ein ganz anderes Thema als heute, ja.
Ja. Und dann auch, wenn du mal guckst, was TikTok zum Beispiel halt mit der Branche mal gerade gemacht hat. Das war so ein Beschleuniger für viele Sachen. Also für Videocontent, für Vertical Video, wie man Content baut, wie man Content konsumiert. Man merkt es ja an einem auch selber. Also auch die eigene Aufmerksamkeitsschwelle ist ja voll auf dieses Format geprägt. So mehr oder weniger kommt zum Punkt. So.
Ja, total. Also alles viel schnelllebiger. Ja. Das heißt, weil aus meiner Perspektive oder wie ich das halt sehe, dadurch, dass du dir das ja alles seit 6 Jahren anguckst, anhörst, müsstest du wie so eine Art Glossar oder so ein Lexikon sein, dass er irgendwie das alles mal aufgesaugt hat. Deshalb ist das für uns so interessant, wo sich das für dich hinbewegt hat. Selbst OMR selber war ja vor 6 Jahren was ganz anderes, als es heute ist. Das heißt, auch da hat sich ja ganz viel getan im Marketing. Auch diese Marketing-Bubble oder dass überhaupt das ganze Thema Marketing so viele Marketer und Marketerinnen so vereint, hat sich ja auch geändert. Ne? Also das war ja auch vor 6 Jahren, glaube ich, noch was ganz anderes, wenn du gesagt hast, ich arbeite im Marketing als das, was es heute ist. Wie siehst du das?
Ja, mit Sicherheit ist ja auch, wenn du mal zum Beispiel diese ganze Gen-Z-Debatte zum Beispiel eben mal, die finde ich super interessant, damit sollte man sich mal auf alle Fälle beschäftigen. Oder ist ja auch, wenn du jetzt eben mal Agenturgründer siehst, eben mal, wenn du da mal, lass uns mal bei dem Zeitraum von 2 Jahren bleiben, ja. Das reicht ja schon, das sind ja wie Hundejahre in der Online-Marketing, weil ja. Wenn du vor 2 Jahren halt mal guckst, eben halt, wie da so eine klassische Agenturgründung aussah und eben auch wieder so Agenturleben und sowas aussah, das ist ja heute auch komplett halt irgendwie anders. Eben halt eben da irgendwie sind viele junge, talentierte Menschen halt irgendwie unterwegs, irgendwie, die Gott sei Dank auch mittlerweile immer stärker ernst genommen werden, eben halt, was die da machen, weil die machen richtig tolle Sachen. Total. Und vor allem bringen die diese Innovation in den Markt, die Branche einfach braucht, weil die auch ihre Zielgruppe und die Empfänger halt von den Werbebotschaften, von dem Content halt auch am besten kennen. Also das ist alles immer in Veränderung oder so eine permanente Disruption.
Total.
Du bist ja quasi auch tatsächlich irgendwie jetzt eine Personal Brand unter dem Namen OMR, finde ich. Also OMR Education verbindet man schon so ein bisschen, okay, das ist der Rolf.
Ja.
Vielleicht kannst du sagen, wie nutzt du Social Media für dich oder für deinen Job? Also du machst ja viel auf LinkedIn.
Das hast du ja, so wie ich dich verstanden habe, nicht bewusst gemacht. Du hast jetzt nicht bewusst gesagt, ich werde jetzt auf LinkedIn eine Personal Brand, damit ich, sondern du hast gesagt, ich nutze es als Arbeitswerkzeug und dann, klar, dann kommt das so bei.
Das ergibt sich halt
das
auch.
Das ergibt sich halt, ohne dass unbewusst bist du jetzt eine Personal Brand, weil du guckst mich gerade entgeistert an. So, das will ich nicht, aber.
Ich sehe mich auch gar nicht so. Also wir haben ja auch erstmal, wie gesagt, eben halt, wir sind über 70 Leute, die da einen mega guten Job machen. Wie gesagt, eben halt in diesem Bereich, wo eben halt eben jeder seine Stärken hat eben und sich auch viel besser bei manchen Sachen eben auskennt, die man als irgendwie, als ich das halt tue, die auch, auch generell eben halt eben bei OMR gibt es ja auch viele Leute eben halt, die da eben halt auch Sachen machen. Also ich forciere das einfach nicht. Also so.
Ergibt
also,
sich.
Ja, vor allem durch den Podcast und so, ne? Ich meine.
Ja, LinkedIn beispielsweise ist ja zum Beispiel, also wenn du mal die LinkedIn-Sache zum Beispiel nimmst, wie gesagt, eben halt, wir haben logischerweise einen LinkedIn-Report geschrieben, an dem haben wir über 1,5 Jahre gearbeitet und ich habe logischerweise, das mache ich immer, wenn wir Hacks da drin schreiben, auf der Plattform habe ich entweder ein Fake-Profil oder irgendwie was auch immer und teste sehr viel davon, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert irgendwie und das habe ich logischerweise halt da auch gemacht und dann, das hatten wir ja alle vor, auch wieder, wir bleiben jetzt wieder bei diesen 2 Jahren, dann weil tatsächlich so vor 2 Jahren ging ja auf einmal LinkedIn steil und war ja auf einmal der Place to be, wir hatten vorher alle einen LinkedIn-Profil, was wir alle nicht genutzt haben, weil es immer hieß, wenn du internationale Kontakte hast und dann ist LinkedIn halt die Plattform. Und da kam ja immer dann dieser Switch und ist ja logischerweise, wenn du da halt viel testest, eben halt dann waren immer mehr Leute da, die Plattform wurde eben halt immer relevanter und dann entsteht und wächst halt sowas. Also zum Beispiel, wenn wir einen Podcast aufnehmen, genau wie jetzt, wie gesagt, eben halt, ich denke da gar nicht drüber nach, dass wir das eben jetzt senden oder halt irgendwie was machen. Ich schnack halt mit euch und hab da einfach eine geile Zeit. Und so ist das
bei wir auch einfach nicht.
Und so ist das bei meinem Podcast auch. Also ich darf ja glücklicherweise mir die Gäste halt aussuchen. Also ich bin da das Redaktionsteam eigentlich und finde dann, und man hat ja einfach Bock, mit den Leuten zu reden.
Vielleicht jetzt, oder was zu sagen?
Sag du.
Da wir jetzt, ne, Marketing verändert sich immer, wir verändern uns mit. Kannst du vielleicht so ein bisschen aus OMR-Sicht, also was ist da vielleicht geplant oder auch OMR Education, gibt es da irgendwie neue Formate, die ihr, über die ihr schon nachdenkt? Kannst du da irgendwas verraten schon?
Ich würde allen raten, am 9. und 10. Mai mal nach Hamburg zu kommen, wo das OMR-Festival stattfindet.
Sehr gut.
Das ist ja immer so der Höhepunkt eigentlich unseres OMR-Jahres, was da stattfindet. Das wird sich auch definitiv wieder lohnen, was ich da schon so hören durfte eben halt und was da vor allem auch vom Event-Team halt geplant ist, immer das wir mal organisieren. Das wird garantiert halt ein Riesenerlebnis. Und klar, wir denken immer über neue Formate raus und haben dann mal Sachen halt wie in der Pipeline. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie, morgen launchen wir ein neues Podcast-Format, was heißt OMR Education Volume 2 und da wird es das und das geben, dann sage ich Bescheid.
Livestream kam mir gerade zum Beispiel in den Kopf, so, ne? Das ist ja auch ein Riesenthema, wird immer mehr.
Habe ich mal drüber nachgedacht, wie gesagt, wir haben ja mal mit diesem LinkedIn Audio Live, wie gesagt, das Problem bei Live ist eben halt irgendwie, dass du ja, eigentlich das Marketing für das Event irgendwie und da eben halt eine Zielgruppe zu akquirieren, die dann live eben halt irgendwie vor diesem Format sich das anguckt. Das ist deutlich aufwendiger, als einen Livestream so an sich zu machen. Ja. Also, ich das ja mit Dan Zoll zusammen testen dürfen, als das LinkedIn-Audio-Format halt irgendwie rauskam. Da haben wir so ein bisschen beim drum gespielt. Es hat viel, viel länger gedauert, eben halt da irgendwie, genau, ihr wart ja auch da, irgendwie, ihr habt uns da ja auch supportet, hat viel, viel länger gedauert, eben halt dafür die Einladung rauszuschicken, eben halt die Posts zu machen, das Event anzulegen, als dann danach im Endeffekt eine 35 Minuten lang zu schnacken.
Ja, das stimmt, und dann hast du es nicht, ne? Also wenn du es dann nicht aufnimmst, war es so ein bisschen, kann man LinkedIn Lives, kann man aufnehmen? So eine random Frage.
Nee, kann man nicht.
Nee, ne? Also genau, dann hast du es halt gemacht und dann
war es wieder weg.
Ja. Aber es hat natürlich eine super Faszination.
Total.
Immer, dieses Live-Ding, das ist irgendwie, glaube ich, bis bei uns Menschen halt, das merkt man ja selber, auch wenn du bei TikTok live mal durchswipes oder so, wie gesagt, du bleibst, fällst dir, ist irgendwie so ein Kaninchenbau, da fällst du ja automatisch rein, kommst dann nicht mehr raus.
Ja.
Und du musst das halt, also wenn das funktioniert, dann brauchst du, wir haben es auch getestet mit großen Followern, eben halt auch auf der Plattform, also wie zum Beispiel Britta Behrens eben halt war auch da, war der erfolgreichste Stream halt, den wir haben. Ich weiß jetzt nicht mehr eben halt irgendwie, wie viele Leute halt da drin waren. Ich habe es aber auch gesehen.
Das war viel. Aber das macht natürlich auch Sinn, weil sie hatte ja LinkedIn, ich glaube entweder LinkedIn Personal Brand oder irgendwie also irgendwas mit LinkedIn, und das auf LinkedIn sind auch immer die Themen, die auf LinkedIn am besten funktionieren.
Ja, aber im Endeffekt haben wir da ja trotzdem, glaube ich, dann waren das dann irgendwie, irgendwie 200, 300 Leute maximal oder so, irgendwie wenn überhaupt. Und ich habe auch mal, das war ein anderes Format, was ich mal gesehen hatte, bin ich mal reingegangen, das waren 3 Leute, die das gemacht haben, ich glaube mit einer, weiß ich nicht, ob das Unique-User sind, weil die natürlich auch Leute haben, die den parallel halt irgendwie folgen. Also sie hatten ein Grundrauschen von mindestens 150.000 Followern, wenn nicht sogar noch mehr. Und da bin ich reingegangen, da waren 25 oder so am Start. So. Also, ist ja auch, wann machst du es, um welche Uhrzeit, wie kündigst du es an, wie ist das Thema, sowas.
Total. Gibt es irgendwelche Dinge, weil wir ein bisschen über die Zukunft geredet haben oder Formate, die vielleicht OMR entwickelt, aber gibt es aus deiner Sicht irgendwie neben ChatGPT, das hast du ja schon kurz angesprochen, irgendwelche Sachen, wo du sagst, da bewegt sich die Zukunft hin? Meine richtig schön große Frage. Also wie relevant glaubst du, wird ChatGPT, wird das zum Beispiel das Marketing beeinflussen oder gibt es noch andere Strömungen? Wie wichtig wird TikTok? Was glaubst du?
Also ich glaube, TikTok ist schon wichtig. Wenn wir noch einmal kurz bei ChatGPT anfangen, also ich glaube irgendwie, das Thema irgendwie virtuelle Creator, virtuelle Influencer wird zunehmen und da halt auch ein Thema sein. Gibt da jetzt ja auch schon TikTok-Accounts, die komplett virtuell sind, also vom Skript bis zum Video, bis zur Person immer, die da spricht, eben halt die viral gehen, eben halt die funktionieren, wo du sie immer auch gar nicht merkst. Sieht man ja auch in Asien, wie erfolgreich eben halt das auch schon ist. Ja. Generell, glaube ich, steckt in dem Bereich in der Technologie, also wenn man sieht, was man damit alles jetzt schon machen kann, und das sind ja halt noch Spielereien, unglaublich viel. Es gibt ja auch Software, die schon längst immer damit arbeitet, um irgendwie Shops oder andere Sachen halt zu optimieren, wo du es gar nicht mitbekommst. Ich glaube, das ist jetzt noch so ein großes Experimentierfeld, wo man einfach gucken muss, was kann man damit machen, was kann man daraus lernen, wie gut und wie verbessert sich da die Technologie. Ich glaube, TikTok ist mittlerweile so ein Ding, das sollte jeder im Online-Marketing-Mix haben. Das, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Total. Das ist ja auch die Audience ist da ja auch gealtert und ist ja auch, die Plattform ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Total.
Und so. Das ist mal ein schönes Zitat. aber das geht halt auch nicht mehr weg, und vor allem auch eben halt diese Videos, das merke ich ja selber. Wie gesagt, ich habe vorher halt nur Texte geschrieben oder so, oder eben halt irgendwie, und dann auch, man merkt, es versendet sich eben halt auch viel, also wahrscheinlich auch so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Es ist viel einfacher, ein 30-Sekunden-Video mit dem Smartphone gerade aufzunehmen, wenn du jetzt kein Storytelling-Format machst oder was auch immer, zum Beispiel, was ich immer manchmal mache, wenn ich von meinem Auto zum Büro gehe, wenn ich einfach mache, irgendwie, keine Ahnung, finde ich mein Video erzähle dabei was. Der Weg dauert 5 Minuten, die Postproduktion davon ist auch sehr, sehr überschaubar. Da liebe Grüße an Eva und vielen Dank, die mir dabei hilft. Oder manchmal machen wir es auch gar nicht. Ich habe noch so ein Ding im Sturm gemacht, da haben wir nichts dran gemacht. Also so ist es einfach so aufgenommen, dass irgendwie habe ich dann einfach gesagt, eben so, können wir das senden? Ja, kannst du machen. Und dann eben habe ich es einfach halt gepostet. Und das geht viel, viel schneller, als wenn ich mich hinsetzen würde und einen journalistisch sauberen oder einen Content-Post irgendwie erstellen würde mit Struktur und Ideen, als gerade mal so ein Video zu machen.
Ja, das ist eigentlich mega interessant, weil wir hatten ja Chris hier, Görki, im Podcast, und der ist ja Fitness-Influencer der ersten Stunde, und der hat halt früher natürlich bei YouTube genau das machen müssen. Durchplanen, okay, ich habe jetzt 30 Minuten, das muss ich schön durchplanen, was zeige ich? Und er meinte, er ist, so hat er es jetzt nicht gesagt, aber so hat es sich angehört, eher dankbar, dass er heute schnell mal 3 Reels machen kann und damit wahrscheinlich mehr Reichweite bekommt, als wenn er wieder in 30 Minuten Fitnessübungen YouTube-Video erstellt. Wie du sagst, ist halt weniger Aufwand, weniger Planung und kommt trotzdem super bei den Leuten an.
Du musst halt gucken, halt, wofür du es nutzen, was du mal damit vorhast. Wie gesagt, bei dem Case jetzt zum Beispiel, eben halt, das eine ist ja klar, ist eben halt, dann machst du irgendwie Instagram, TikTok, also mit den Reels eben halt, das ist dann eben eher, ist ja Awareness eben halt schon fast eben halt eben dafür, wie gesagt, aber damit konvertiert er, bei Renz Roagel eben halt sehr, weil logischerweise eben halt ja eben die Leute in seine Langformate und eben ja auch, was du ja in YouTube dann so reinballerst als Langformat, das ist natürlich auch ein Content-Garant irgendwie.
Total.
Das ist auch eine Plattform, die aus meiner Sicht auch irgendwie häufig einfach, obwohl die schon ewig da ist, ich glaube, eine der ältesten oder wenn nicht sogar die älteste Social-Media-Plattform eigentlich, irgendwie, die einfach oft vergessen wird.
Mhm. Underrated.
Ja. Gutes Stichwort.
Genau, also dann haben wir noch eine schöne Rubrik uns überlegt, und zwar die Rubrik Under- oder Overrated, und haben ein paar Stichworte, die ich dir jetzt einfach in den Kopf werfen werde. Sowas wie zum Beispiel Be Real. Underrated oder overrated?
Muss man, glaube ich, trennen, also quasi für mich persönlich und eben halt unsere Marktrelevanz. Ich glaube, da, also beziehungsweise da habe ich eine Meinung, also ich finde overrated. Also das als Marketingplattform. Also ich verstehe den Sinn dahinter und eben halt, warum man es macht.
Ja.
Und ist ja auch, aber jetzt mal als Marketer, irgendwie erstmal als Advertising-Platz, da Ads reinzuschalten, ist ja ein Widerspruch in der Plattform an sich. Um als Branding-Kanal durchaus spannend. Also wenn du es da schaffst, irgendwie brauchst du natürlich auch eine Brand-Persona, eben halt die oder die cool ist. Also Ziel Ahlberg beispielsweise, hier Rainer Grill und sein Team, die haben es ja gemacht und haben da ja Be Real als Brand eben halt ja genutzt. Das kann dann funktionieren, so als Recruiting-Kanal oder so Behind the Scenes oder irgendwas. Musst du aber auch einfach jemand haben, der relevant für Leute ist.
Ja, oder man hat, also das Interessante ist hier, Shoutout an meinen ehemaligen Arbeitgeber, die Urlaubspiraten. Die nutzen das halt einfach, wenn da gerade quasi ein Real Be Real live gehen soll, machen die gerade einfach ein Foto vom quasi Desktop, wo ein cooler Deal, der jetzt gerade aktuell total heiß ist, machen davon ein Foto und dann funktioniert das auch total gut als Format.
Ja, also organisch ja, aber ich glaube so als Pay-Platz, also ich glaube immer, wenn du dazwischen jetzt dann sagst, okay, also irgendwie, oder vielleicht irgendwie, das ist dann eher sowas wie, dass du halt mehr oder weniger, wenn du halt diese, dass du halt dann Sachen gucken kannst, die du für normal nicht gucken könntest, wenn du dir halt eine Ad anguckst oder sowas irgendwie. Aber das, glaube ich, wird dann aber auch irgendwie, ist ja genau der USP dieser Plattform, irgendwie, der wäre dann ja weg.
Total.
Aber da
dann hast du bestimmt noch einen
Da die Frage natürlich, weil du vorhin gesagt hast, Rolf, dass du dir Snapchat so schnell beigebracht hast und immer Fake-Accounts dir schon machst bei TikTok. Bist du auch bei BeReal? Hast du das selber?
Ich war da vor meiner Zeit, als ich BeReal getestet habe, war da noch keiner. Irgendwie, das war ein bisschen frustrierend.
Das ist eine leere Plattform.
So.
Pionier, ja.
Genau, irgendwie, das ist aber immer eine Plattform, wie gesagt, immer irgendwie, da habe ich dann irgendwie, durch, dass wir das eben mal im Redaktionsteam immer auch benutzen oder so, eben halt da eben halt auch Einblick geben, wie da eben halt ein Bild gemacht, aber ich nutze es privat eben halt jetzt nicht und irgendwie mache das da.
Ihr beide nutzt es privat, ne,
Julian? Ich habe es tatsächlich erst seit dieser Woche, habe vorher TikTok Now benutzt, das fand ich nicht schlecht, aber beides kickt mich jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, da bin ich jetzt, da bleibe ich jetzt drauf kleben, ja, wie auf TikTok oder so.
Komplett raus. Ich habe mir auch TikTok Now installiert, weil ein anderer Marketer mir gesagt hat, Daniel, egal was Neues, nutze es, hat er ja recht.
Klar.
Hab dann das auch ein, zwei Wochen gemacht, TikTok Now, und irgendwann jetzt kriege ich jetzt immer noch jeden Tag eine Push, so jetzt musst du was machen und bin ich auch komplett raus.
Wer weiß.
Aber da so in der Regel, wie gesagt, eben halt irgendwie, es ist so, dass wir eben halt irgendwie auch alles ausprobieren. Wie gesagt, ich probiere halt auch alles aus irgendwie, und dann ist aber auch so, wie gesagt, eben halt, wir haben ja ein tolles Redaktionsteam mit irgendwie Nadine, Robert und Julie eben halt ja auch, da sind wir auch ständig im Austausch, eben halt als Report-Redaktion und dann ja auch noch mit dem ganzen Education-Team und dann auch eben halt bei ganz OMR, dass da dann ja auch Sachen einfach weitergetragen werden. Also du kannst, das ist auch vielleicht sowas, was man ja auch sagt, du kannst heute als auch als Marketer auch nicht mehr irgendwie überall omnipräsent sein. Mhm. Also wie viel, du hast ja auch nur 8 Stunden oder von mir aus auch 12 am Tag oder wie eben halt auch immer, irgendwie wie viel Zeit. Du kannst ja nur Content produzieren für dich selber, also auf den einzelnen Plattformen. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied eben halt so vor 2 Jahren, vor 5 Jahren oder sowas eben halt. Das ist einfach viel diverser geworden,
weil
du viel mehr Plattformen hast und viel mehr Kanäle.
Ja. Total. Als Unternehmen würde ich halt dazu raten, versuch auf allen Kanälen aktiv zu sein, wenn du das Team hast. Also ein Vorzeigebeispiel ist Snox, die das genauso machen, die einfach jeden Kanal versuchen optimal zu nutzen, alles rauszuholen. Aber du hast recht, als Einzelperson schwierig zu sagen, okay, wo kann ich jetzt überall mich zeigen? Wird schwer.
Siehst du da auch so eben halt ein Mensch pro Kanal? Oder wie wäre da so dein Personalschlüssel für das perfekte Social Media?
Meinst du, wenn ich ein Unternehmen wäre? Ganz schwierig. Also es gibt ja Vor- und Nachteile, wenn du dann einen Menschen hast. Wenn du es selber bist, sagen wir mal, ich bin jetzt der Gründer dieser Marke, dann leicht, weil so schnell verlasse ich wahrscheinlich das Unternehmen nicht. Aber das wäre die Gefahr. Du holst dir dann Menschen, der ist das Gesicht für einen TikTok-Channel. Wenn der nur in Anführungsstrichen angestellt ist, ganz schwer, was ist, wenn die Person weg ist und du auf dieses Gesicht quasi deine Marke aufgebaut hast. Aber andererseits sieht man ja, funktioniert das sehr gut, weil die Leute einen Bezug brauchen auf TikTok mit einem Gesicht. Das heißt, es funktioniert, Gefahr, Gesicht geht, was machst du dann?
Und auch so als Ressource, um das zu betreuen? Also weil das überlege ich immer quasi mal drauf, wenn man jetzt sagt, wir machen auch selber Social Media, eben halt irgendwie, brauchst du jetzt nur mal vom Personalschlüssel her, eben halt irgendwie einen Mensch, der Insta macht, einen Mensch, der YouTube macht, einen Mensch, der TikTok macht.
Du, auch da würde ich wieder sagen, kommt drauf an, ne? Also wenn das macht ja zum Beispiel Johannes ja super gut, indem er das Team hat, das ihn ja theoretisch einfach nur noch auf den Stuhl setzt und sagt, okay, go. So, wir haben alles schon besprochen, fertig, dann geht das. Aber ich glaube, wenn du das nicht hast, in der Theorie bräuchtest du dann, ist eine gute Frage, jetzt hast du mich, Rolf, weiß ich nicht. Also, kommt echt drauf an, ist die Antwort. Es kommt drauf an. Aber wenn du ein Team hast, dann lässt sich das natürlich leichter machen mit einem Gesicht für alle Kanäle beispielsweise. Aber alleine kriegst du es nicht hin.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Testing-Ding. Also, dass du dann merkst, auf der einen Plattform funktioniert diese eine Person mega gut. Und die andere Plattform ist noch nicht so gut, dass du direkt sagst, ja gut, dann ey, mach doch bitte auch die andere Plattform.
Nimm mal LinkedIn als Beispiel. Da siehst du ja, wie Unternehmensaccounts zum Beispiel überhaupt keine Reichweite bekommen. Da musst du ja dann quasi den Weg über zum Beispiel eine Personal Brand gehen. Was heißt, funktionieren gar nicht. Aber also auch da ist dann wahrscheinlich der Ansatz, okay, du brauchst ein Gesicht, dann musst du es eine Person aus dem Unternehmen machen. Am besten eine Person, die in dem Unternehmen vielleicht für immer bleibt. Weil auch da ist dann wieder die Gefahr, diese Personal Brand nimmt ja dann vielleicht diese Followerschaft mit ins nächste Unternehmen. Ja, spannendes Thema. Das wäre ein eigener Podcast.
Machen wir beim nächsten Mal.
René, da hat sich aber was in der Instagram-Welt getan, wo du vielleicht auch mal fragen kannst, ob das under- oder overrated ist.
Ja, das wäre nämlich auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Und zwar war ja jetzt die Meldung da, dass man den blauen Haken bei Instagram jetzt bald auch vielleicht in Deutschland kaufen kann und dadurch vielleicht ein paar mehr Vorteile hat, beispielsweise den Kundensupport und dass man sich quasi verifiziert als Creator, vielleicht auch mehr Reichweite bekommt. Ist das in deiner Sicht underrated oder overrated?
Das ist, glaube ich, so irgendwas dazwischen. Also ist ja erstmal nur ein Testcase, glaube ich, irgendwie halt ja irgendwie in Australien,
Neuseeland.
Genau, ja. Irgendwie und erstmal da irgendwie ein bisschen Gossip. Ich finde es super interessant, wie gesagt, eben halt, dass der bei Android günstiger ist als bei iOS. Ich glaube irgendwie, das ist auch wieder, was ich ja wie nur in der Theorie weiß, eben auch durch euch oder eben halt andere Leute, dass dieser Support, der dahinter steckt, also wenn du wirklich eben halt den direkten Kontakt eben halt irgendwie zu einem Kundenmanager oder was immer auch immer hast, der dir helfen kann, wenn du Probleme halt mit deinem Account hast. Ich glaube, der kann durchaus das Geld wert sein, weil wenn du es kommerziell machst, die Relevanz von dem Haken wird natürlich abnehmen, wäre jetzt meine Interpretation, wenn du ihn halt kaufen kannst. Also du wirst dann ja auch, da wird sofort, werden der Leute eben halt irgendwie, das wette ich jetzt für euch an den Franzbrötchen, irgendwie, sobald das in Deutschland eingeführt wird, wird es keine Woche dauern, wir werden die ersten LinkedIn-Posts haben, wenn nicht, mache ich den selber, wo ich mir einen neuen Account aufsetze, wo ich irgendwie keinen Content drauf habe, null Follower irgendwie und kein gar nichts und kaufe mir dann für 12,99 Euro dann ist in diesen blauen Haken und habe einen blauen verifizierten Account mit keinem Traffic und schon hätte man das System ausgehebelt so ein bisschen. Also einfach so, das wäre echt billiger Content, einfach irgendwie so für Clickbait und jeder darf dazu was sagen, aber ist auch nicht mehrwertstiftend. Aber ja, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, René, ich glaube, das wird dann einfach irgendwie, es wird dann vielleicht inflationär zunehmen. Das ist ja jetzt schon so, ist es ja so der Ritterschlag, so ein bisschen, hey, guck mal, auch so ein Zeichen halt für Relevanz auf der Plattform eben halt irgendwie. Das ist ein verifizierter Account, der hat was zu sagen, Qualitätssiegel, so ein bisschen sowas und das kann natürlich dann verschwinden, weil wir wissen ja auch alle, wer die sich als erstes kaufen wird. Ja.
Total.
Cool, next one. Ich hab die Liste nicht.
Also nächste, mal ein bisschen spezieller, Super Bowl-Werbung. Wow. Underrated oder overrated?
Boah, ich bin Football-Fan, also dementsprechend irgendwie ist das, ich find's geil, muss ich sagen. Also irgendwie auch vor allem, ich würde mir wünschen, dass diese Kreativität, die dann irgendwie in einer Nacht eben halt dann da in Werbeblox halt irgendwie reingekippt wird, eben halt, dass man die eigentlich im ganzen Jahr überall sehen würde, eben weil das wird irgendwie TV, Internet und irgendwie jede Werbeplattform besser machen. Es ist schon beeindruckend, also einfach, weil da wird ja dann irgendwie, also wie Werbung da zum Teil des Events wird, Werbung wird zu Entertainment, es hat einen unglaublichen Branding-Effekt. Ja. vorletzten Super Bowl, jetzt habe ich leider den Anbieter vergessen, dieser Krypto.
Coinbase.
Genau, mit diesem, diesem QR-Code, den mal der rübergeflogen ist. Mal, das sind natürlich Sachen, da sprichst du heute noch drüber. Ja. Nicht nur in unserer Bubble, oder die haben ja einen wahnsinnigen Impact mal gehabt. Für die hat sich das, glaube ich, auch gelohnt. Ich habe jetzt die zwei Zahlen ja nicht mehr auswendig.
Unglaubliche Sign-up-Zahlen gehabt, ja, auf jeden Fall.
So, ansonsten ist das natürlich halt ein Wahnsinns-Branding-Case. Und wenn du da jetzt irgendwie auch mal guckst, so bei den Ads. Ist ja wie Autowerbung auch, also sind ja auch häufig Autowerbung halt, die machen, die dann immer eine richtig geile Story haben und dem halt eine super geile Geschichte. Das ist Branding im Brand Uplift, ob man da im Nachgang wegen einem Super Bowl Ad für ein Auto sofort am nächsten Tag irgendwie merkt, irgendwie halt irgendwie hier der Chrysler um die Ecke ist ausverkauft, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist einer der stärksten Plätze, wenn du einfach in der Masse Aufmerksamkeit haben willst.
Also overrated, wenn du es falsch machst, underrated, wenn du es richtig machst. So, oder? Zusammengefasst. Wenn du es richtig machst, dann hast du, war wahrscheinlich der Invest mehr als in Ordnung. Machst du es falsch, dann hast du da echt Geld in den Sand gesetzt.
Ja, stimmt. Also du musst ja schaffen, also wenn du überlegst, also ist ja auch so am nächsten Tag, wie gesagt, immer halt neben dem Ergebnis ist der erste Beitrag beim Frühstücksfernsehen ja auch immer, diese Ads liefen halt da, die waren immer super erfolgreich. Ja. Das sagt das in jetzt vor allem dann auch mit dem Second und Third Screen eben halt ja auch immer halt durch die Verlängerung auf die Social Media Plattform, was du da für Impressions auf so einem Spot generieren kannst. Das relativiert dann so ein bisschen die, was kostet das, 12,5 Millionen Dollar, 3 Sekunden, irgendwie sowas.
Irgendwie so in dem Dreh, ja.
Googles bitte und schreib's in die Kommentare.
Genau.
Damit wir jetzt hier keinen Mist reden. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und dann, man könnte natürlich mal, irgendwie jetzt so der Ball dann zurückkommen, man gibt euch 12,5 Millionen Euro. Was könnt ihr damit machen? Irgendwie ist das nicht vielleicht der clevere.
Könntest dann über Jahre wahrscheinlich Werbung schalten, zum Beispiel auf Facebook.
Voll.
Ja. Also, smart ist natürlich wie Coinbase, du hast ja, es ist ja wie der Gutscheincode in der Podcast-App oder irgendwas, du hast halt irgendwas, wo du halt irgendwie Branding messen kannst, weil du siehst, wie ist die Conversion Rate eben halt darauf und somit kannst du dann ja auch irgendwie genau ausrechnen, hat es dir was gebracht und wie wertvoll ist das da und wie war das eben halt. Wenn du sowas nicht machst, ist es ja immer eine Wette.
Am Ende viel Prestige auch, ne? Also dass da so eine Marke einfach sagen kann.
Klar, machen wir jedes
Jahr. Wir waren da drin.
Machen wir jedes
Jahr.
Ihr
nicht.
Ihr nicht.
Ja.
Ja.
Aber zum Beispiel gibt es einen Spot, der dieses Jahr lief, das war eine Bierwerbung. Das war eben so eine Kneipenschlägerei zwischen Miller und Coors, glaube ich, die sie da inszeniert haben. Das war super entertaining und dann am Ende war es ein Werbespot für eine Biermarke, die ich noch nie gehört habe. Die habe ich auch vergessen.
Ja.
Ich kann mich aber sehr gut an diese Werbung, also habt ihr ja gerade gemerkt, die anderen beiden Marken habe ich jetzt noch präsent. Könnt ihr jetzt diesen Werbespot erzählen, was da mal da passiert ist? Derjenige, der ihn bezahlt hat, habe ich vergessen. Also da hat der Trick halt nicht geklappt.
Das
so, stimmt, und das eben stimmt. Da persönliche Meinung so auf die hat, eben, ich denke mal, da wären 12,5 Millionen Dollar irgendwie wahrscheinlich in Facebook-Ads besser angelegt
gewesen. Total. Cool. Dann haben wir jetzt noch unsere Lieblingsrubrik. Wem muss man wo folgen? Und natürlich fragen wir erstmal Rolf, wem muss man denn wo folgen?
Euch natürlich und jedem Einzelnen von euch, mal auf LinkedIn. Machen wir mal so einen bunten Strauß, also irgendwas, was überhaupt nichts mit Marketing zu tun hat. Ein Podcast, den ich im Moment sehr feiere, sind Geschichten aus der Geschichte. Mag ich super gerne, das höre ich ganz viel beim Kochen. Das mal unbedingt anhören. Podcasts finde ich noch super in der Kassenzone, auch also Klassiker von Alexander Graf, den höre ich regelmäßig, da kriege ich eine ganze Menge raus. Dann auch My Data is Better Than Yours von Jonas Rashidi, mag ich auch super gerne. Da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Cool. Dann alles natürlich aus dem Hause OMR.
Natürlich.
Das hört und macht ja immer schon die ganze Zeit. Und dann auf jeder Plattform gibt es irgendwie unglaublich spannende Leute. Es ist halt die Frage mal, was dich interessiert. Ja. Also eben halt irgendwie, wenn du Bock auf LinkedIn-Hacks und so weiter eben halt hast, solltest du auf LinkedIn definitiv irgendwie Britta Behrens folgen. Ist auch offenes Geheimnis irgendwie.
Das war meine Person, hast du mir schon mal vorweggenommen. Also ich wollte genau, weil wir jetzt so viel über LinkedIn auch gesprochen haben, wollte ich sagen, wen man folgen sollte, meiner Meinung nach auf LinkedIn, Britta. Die ich auf der OMR tatsächlich in Person das erste Mal kennengelernt habe. Und die ist in Person nochmal 1000-mal netter als über ihre Beiträge. Also super tolle Person.
Ja, irgendwie einfach irgendwie nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, so eine
Wahnsinn.
10 von 10.
Ja, 10 von 10, richtig. Total underrated, die Frau.
Da gibt es dann noch irgendwie den, den habe ich auch durch sie kennengelernt. Also wenn ihr euch für LinkedIn-News interessiert, eben halt, das ist der Richard van der Blom.
Ja.
Irgendwie, der macht halt so LinkedIn-Algorithmus-Sachen und sowas. Und ansonsten einfach irgendwie einfach mal gucken, was so Leute machen. Also irgendwie, oder auch eben guckt euch mal große Accounts an, eben halt, was, das ist so mein Appell für irgendwie, um Sachen halt auf LinkedIn halt zu machen. Vergleicht euch nicht mit, also wenn man gerade startet oder vielleicht eben mal demnächst so viele Follower hat, vergleicht euch nicht mit 50, 60.000er Accounts. Ja. Die machen das nämlich hauptberuflich in der Regel und auch nicht alleine, sondern eben halt, die haben halt ein Team dahinter, was ein normaler Arbeitnehmer halt nicht hat. Und vor allem, wenn man da dann auch mal in die Timelines halt reinguckt, so bei den Beiträgen, da sind auch zum Teil Engagement Rates bei, eben halt, die sind dann vergleichbar mit denen, die man selber hat. Da klappt halt auch nicht alles.
Klar.
So, und da steckt halt auch eine Menge Arbeit hinter. Und dann guckt euch da einfach so die besten Sachen ab, setzt die um, wenn ihr Bock darauf habt und ihr habt da einfach eine geile Zeit.
Ja. Sich auch mal selber fordern.
Sich mal auch sich selber ein Like geben. Bleiben.
Richtig. Ja. Cool. Sag du?
Na, ich, für mich tatsächlich, wie gesagt, Britta Behrens auf jeden Fall auf LinkedIn, die hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Das auf jeden Fall Must-Follow auf LinkedIn.
Ich habe den Podcast Talkomat dabei.
Nice.
Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Der ist von Spotify, glaube ich,
oder? Ja, ja. Ich glaube ja. Ja, mega entspannt. Also mal so prominentere Personen, ein bisschen persönlicher kennenzulernen, ist ganz witzig. Also die, es gibt immer zwei Personen und die wissen nicht vorher, dass sie miteinander reden.
Ach cool.
Und dann setzen sie sich erst hin und dann geht quasi die Wand runter und dann.
Das sind immer zwei prominente Personen auf jeden Fall. Okay, cool. Ist
voll cool, ja.
Und können die sich dann auch mal nicht mögen, so, ah, mit dir wollte ich überhaupt nicht reden.
Ich habe es noch nicht, ich habe nicht alle Folgen gehört, aber ich glaube, da achten die ein bisschen drauf,
Wahrscheinlich,
dass die sich dann nicht prügeln, aber ja.
Das ist da ein bisschen besser als hier bei Ätzdies das. Da müssen wir das jede Woche so machen.
Genau.
Immer wieder, ach, René ist schon wieder da, nee, gar keinen Bock.
Also ich kann auch auf jeden Fall Talkomat empfehlen, die Folge von Tommy Schmidt und Trimax, die war ziemlich interessant und sehr unterhaltsam. Und mein Account to follow ist Julian bei BeReal. Wir sind jetzt da auf der Liste. Und auf Instagram German Gehring mit dem Namen neuromarketing.german. Der macht auch mega coolen Content auf Instagram und alles zum Thema Marketing, Psychologie. Sehr, sehr spannend und immer sehr hochwertige Beiträge.
Da fällt mir gleich Matthias Niggerhoff ein. Ich glaube, der war auch mal im Podcast. Der ist so für mich so der Marketingpsychologe schlechthin.
Verkaufspsychologe immer der, ja. Ist auch richtig spannend, was er erzählt.
Ja.
Verändert dein Einkaufsverhalten, wie gesagt, eben halt irgendwie, also ja, nervvoll. Weil irgendwie.
Total auch.
Also positiven, weil du weißt, wie. Also, das ist ja ohnehin, wie gesagt, immer, wenn man sich, geht euch ja auch so, wie gesagt, man weiß ja ganz genau, wie die Sachen halt irgendwie funktionieren.
Ja.
So, und dann siehst du, ah, alles klar, ja, nee, den Setup gebe ich dir halt nicht. So,
so irgendwie, ja. Ach, schön. Cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, Rolf. Komm bitte immer, wenn du in Berlin bist, kommst du bitte zum Podcast. Aber auch so, ne, dann kommen wir auch mal zu dir. Machen wir immer jeden Monat, machen wir weiter.
Ja, das war gefühlt so ein Aufwärmen.
Genau, da wir haben uns jetzt mal aufgewärmt. Jetzt
gibt es bestimmt noch tiefere.
Richtig, wir laufen jetzt mal heiß.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Das machen wir, weil eben so Accounts bei TikTok zu follow, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da habe ich auch noch ein paar. Das machen wir dann wirklich.
Okay, sehr gut. Halte die noch geheim.
Genau.
Das ist der Marketing-Hack. So das kriegt ihr, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch nochmal zuhört. Yes. Sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst.
Dich trifft man bei der OMR wahrscheinlich.
So irgendwo auch mal in der Ecke.
Genau, irgendwie werde ich da rumlaufen. Ansonsten, wisst ihr auch im Internet eben halt, wo ihr mich findet. Oder
richtig.
Halt ansonsten. In Hamburg sitzen wir ja auch. Also
richtig.
Ja. Einfach mal vorbeifahren.
Vielen Dank.
Warum nicht? Wir freuen uns immer über Emil Käse und spannende Leute.
Ja, und mach das.
Und komm. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Wir sind sehr, sehr froh, dass du da warst. Super, ihr Lieben. Das war's. Dann einmal Tschüss in die Runde und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.